Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere erste deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Der rumänische Präsident Nicus Jordan hat heute Morgen bekannt gegeben, dass erneut eine Drohne von einem F-16-Kampfjet der rumänischen Luftwaffe über den rumänischen Hoheitsgewässern im Bereich Solina-Kilia im Donaudelta nahe der Grenze zur Ukraine abgeschossen wurde. Es handelt sich bereits um die dritte abgeschossene Drohne in dieser Woche. Zuvor waren am Freitag und Samstag Drohnen im Kreis Buzău im Südosten des Landes sowie im Donaudelta abgefangen worden. Der Staatspräsident erklärte außerdem, dass die am Freitag abgeschossene Drohne russischer Herkunft sei. Rumänien bereite nun eine offizielle Protestnote an die Russische Föderation vor. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Rumänien auf der Plattform X für die Unterstützung im Kampf gegen die verheerenden Wald- und Vegetationsbrände im Südwesten Frankreichs gedankt. Rumänische Feuerwehrkräfte sind dort im Einsatz, um die französischen Behörden zu unterstützen. In einer späteren Mitteilung ergänzte Macron die Liste der Länder, die sich an den Hilfsmaßnahmen beteiligen. Genannt wurden auch Kroatien, Deutschland, Portugal, Schweden, die Schweiz, Tschechien und die Slowakei. Das ist Europa. In schwierigen Zeiten wird die Solidarität lebendig, auf der Europa gegründet ist, erklärte der französische Präsident. Die rumänischen Senatoren und Abgeordneten unterbrechen am Montag ihre parlamentarische Sommerpause, um in einer Sondersitzung über jene Gesetzentwürfe zu beraten, die für die Erfüllung der bis zum 31. August fälligen Meilensteine des nationalen Aufbau- und Resilienzplans erforderlich sind. Dieser Plan wurde zwischen der rumänischen Regierung und der Europäischen Kommission vereinbart. Senatspräsident Mircea Abrutan von der Nationalliberalen Partei erklärte, dass voraussichtlich 5 der insgesamt 6 Vorlagen verabschiedet werden könnten. Nicht auf der Tagesordnung steht jedoch das umstrittene Gesetz zur einheitlichen Bezahlung im öffentlichen Dienst. Die früheren Regierungspartner PSD, PNL, USR und UDMR konnten sich bislang nicht auf eine endgültige Fassung einigen. Nach Angaben rumänischer Medien geht der Präsidialberater Radu Burnete, der die Gespräche zwischen den ehemaligen Koalitionspartnern moderiert, davon aus, dass noch 1 bis 2 Wochen Verhandlungen notwendig sein werden. Die Bewerbungsphase für die bezahlten Blue Book-Praktika der Europäischen Kommission hat begonnen. Bis März können sich auch Absolventinnen und Absolventen der beruflichen Aus- und Weiterbildung bewerben, nicht mehr ausschließlich Hochschulabsolventen. Darauf hat die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Roxana Monsatu, in den sozialen Medien hingewiesen. Das Programm bietet 5-monatige Praktika bei den EU-Institutionen in Brüssel und Luxemburg. Der nächste Praktikumszeitraum dauert vom 1. Mai bis zum 31. Juli kommenden Jahres. Für die Bewerbungsrunde im März 2027 werden bis zu 100 Plätze speziell für junge Menschen mit berufspraktischer Ausbildung reserviert. Für das Blue Book Praktikum für Hochschulabsolventen gelten folgende Voraussetzungen. Ein Hochschulabschluss nach mindestens dreijährigem Studium, sehr gute Kenntnisse in Englisch, Französisch oder Deutsch, sowie Kenntnisse in mindestens einer weiteren Amtssprache der EU. Außerdem dürfen Bewerberinnen und Bewerber zuvor weder länger als 6 Wochen bei der EU-Institution oder Agentur gearbeitet, noch dort ein Praktikum absolviert haben. Die Bewerbungsfrist endet am 4. September 2026. Die monatliche Grundvergütung beträgt rund 1.472 Euro. Praktikumsplätze werden unter anderem in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Tourismus, Informationstechnologie und digitale Medien, Ingenieurwesen und Produktion, Wirtschaft, Verwaltung und Finanzen sowie Gesundheit, Sozialwesen und Bildung angeboten, teilte die Europäische Kommission mit. Der Durchschnittspreis für Dieselkraftstoff ist in Rumänien in den vergangenen Tagen leicht weiter gestiegen und liegt inzwischen bei 9 Lei und 93 Ban pro Liter. Auch der durchschnittliche Benzinpreis bleibt über der Marke von 9 Lei Liter. Hintergrund ist der weiterhin hohe Ölpreis, der sich bei knapp 100 US-Dollar pro Barrel bewegt. In Bukarest kostet ein Liter Standardbenzin derzeit zwischen 8 Lei und 29 Ban sowie 9 Lei und 12 Ban. Für einen Liter Standarddiesel werden je nach Tankstelle zwischen 9 Lei und 88 Ban und 9 Lei und 98 Ban verlangt. Im Vergleich innerhalb der EU belegt Rumänien derzeit Rang 13 der Länder mit dem günstigsten Benzinpreis und Rang 16 bei den niedrigsten Dieselpreisen. Soweit die Meldungen.
Radio Tour.
Die historische Region Maramures, ganz im Norden Rumäniens, war auch in diesem Jahr rund um die Osterfeiertage wieder ein absoluter Besuchermagnet. Doch die malerische Region will mehr sein als nur ein kurzer Zwischenstopp. Sie hören mehr dazu in einem Beitrag verfasst von Daniel Ohne. Am Mikrofon begrüße ich Adina Olaro. Obwohl in den letzten Jahren immer mehr Unterkünfte in der Gegend entstanden sind, bleiben Touristen im Schnitt weniger als 2 Nächte. Weil viele Pensionen klein und weit verstreut sind, wird der Landkreis oft nur als Durchreiseort genutzt. Um genau das zu ändern, gibt es jetzt ein neues Konzept. 72 Stunden in der Maramures. Jana Iluc, die Managerin der lokalen Tourismusorganisation, erklärt, worum es dabei geht. Wir haben für das Jahr 2026 das Konzept 22 Stunden in der Maramures gestartet. Das Ganze ist als sogenannter County Break gedacht, also wie ein City Break, nur eben für einen gesamten Landkreis. Unser Ziel ist es, die Aufenthaltsdauer auf mindestens 3 Nächte und 4 volle Tage zu verlängern. Das passt auch perfekt zum modernen Trend. Lieber öfter mal kurz zu verreisen, statt nur einmal lang. Geholfen hat uns dabei die Fluganbindung. Tägliche Inlandsflüge von Bukarest nach Baia Mare machen die Anreise einfach. Und 2 wöchentliche Flüge aus Paris öffnen uns für den internationalen Markt. Die fairen Ticketpreise sind dabei ein echter Bonus. Neben längeren Aufenthalten setzt die Initiative aber vor allem auf etwas anderes. Slow Tourism, Unterholung in der Natur. Mehr dazu Diana Iluc. Wir empfehlen allen, unbedingt auch unsere Kreishauptstadt Baia Mare zu entdecken. Sie wurde touristisch lange etwas vernachlässigt, hat aber unheimlich viel zu bieten. Die Idee für die 72 Stunden basiert übrigens auf einer Studie aus Schweden. Diese hat gezeigt, dass genau 3 Tage in der Natur ausreichen, um sich vom städtischen Stress zu erholen. Deshalb setzen wir auf Waldtherapie. In den jahrhundertealten UNESCO-Wäldern von Strömobajuc wird aktuell der erste offizielle Waldtherapiepfad Osteuropas zertifiziert. Auch wenn die bergige Landschaft die Wege manchmal etwas länger macht, genau darin liegt eigentlich der Reiz der Region. mehr Einzelheiten dazu, liefert Diana Illus.
Also der Tumaramröste ist der unsere Dance Perdominade Montana.
Natürlich braucht man für die Strecke zwischen Bayamare und Borsa ein paar Stunden, aber die Straßen sind mittlerweile in einem vernünftigen Zustand. Man kann in 62 Stunden ohnehin nicht den gesamten Kreis abklappern. Man muss Schwerpunkte setzen. Aber unsere Geografie ist ein großer Vorteil. Wenn man das Gutei-Gebirge überquert, bietet fast jedes Dorf eine historische Holzkirche oder eine andere kleine Sehenswürdigkeit, die man ganz in Ruhe erkunden kann. Ein besonderes Highlight der Region bleibt natürlich die Spiritualität. Gerade das diesjährige Osterfest bot wieder die perfekte Gelegenheit, die Traditionen hautnah mitzuerleben. Mehr dazu Diana Illus.
Sattelmeister im Kostüm popular.
Zu den Feiertagen tragen die Menschen hier voller Stolz ihre Trachten. In der Osternacht gibt es Prozessionen mit Kerzen rund um die Kirchen. Danach werden die vollgepackten Weidenkörbe mit den Speisen gesegnet. Ganz typisch für die Maramores sind unsere Ostereier. Sie werden ausschließlich mit natürlichen Farben gekocht. Zwiebelschalen für Gold bis Tiefrot, rote Beete oder auch Brennnessel für die Grün. Die Muster entstehen durch kleine Blätter und Blüten, die man vor dem Kochen um die Eier bindet. Am Ostersonntag wird dann gefeiert. Man spaziert zusammen oder trifft sich im Kirchhof, wo alle Generationen bis spät in den Abend beisammen sind. Eine Reise in die Maramures bedeutet nicht nur Folklore. Es bedeutet auch, sich der jüngeren Geschichte zu stellen. Diana Illut hat hierzu noch eine Empfehlung, die emotional sehr berührt. Die Maramures bietet auch eine ganz wesentliche Lektion in Zeitgeschichte. Ich lege jedem Besucher das sogenannte Memorial der Schmerzen in Singeto Marmati ans Herz. Dieses ehemalige Gefängnis und heutige Museum für die Opfer des Kommunismus zeigt uns szeniert ein sehr dunkles Kapitel unserer nationalen Geschichte. Ein Besuch dort ist man den vergangenen und kommenden Generationen einfach schuldig. Es bewahrt uns davor, die Schrecken von damals zu vergessen. Eine Tour durch die Maramures ist also weit mehr als nur ein normaler Urlaub. Es ist eine Einladung, zurück zur Natur zu finden, echte Traditionen zu erleben und dabei auch etwas über Identität und Geschichte zu lernen. Und das braucht eben seine Zeit, mindestens 72 Stunden.
Bringen wir eine Wiederholung mit Alex Gröblacher.
Hier spricht Radio Rumänien International. Funkbriefkasten.
Temperatur der Heizung in der Nacht stärker als sonst herabzusetzen. Die Folge? Fast alle Häuser derselben Bauart und Beheizung im Ort hatten starken Befall mit Legionellenbakterien im Trinkwasser zu beklagen. Das bedeutete konkret für uns Bewohner, es durfte erst einmal nicht mehr geduscht werden, es sei denn, man benutzte Duschköpfe mit speziellen Filtern. Dann wurde eine Firma mit einem Projekt beauftragt. Kurzum, es sollten Rohre herausgerissen werden, in denen sich Legionellen gehäuft ansiedelten. Und es wurde nun, anstatt Energie zu sparen, die Warmwassertemperatur zeitweise über 60 Grad erhitzt, um dann die Rohre zu durchspülen. Anstelle Energie einzusparen, wird jetzt auch noch Energie unnötig verschwendet. Und die Experten der technischen Gebäudeanalysen mussten auch bezahlt werden. Das bedeutet nur für dieses Gebäude zusammen mit den zusätzlichen Trinkwasserkontrollen summa summarum 3000 Euro extra an Betriebskosten, die man sich durch ein vernünftigeres Gesetz hätte durchaus sparen können. So sieht Bürokratie in Reinkultur aus. Anstatt sich über die möglichen Folgen einer Drosselung der Heizung und Warmwassererzeugung einschlägig vorher zu informieren, wurde von Herrn Minister Habeck einfach die Parole Temperatur runter ausgegeben. Und diese Anordnung nicht zu befolgen, hätte für die Hausverwaltung rechtliche Konsequenzen gehabt. Die jetzige Regierung strebt mit ihrem neuen Gebäudeenergiegesetz ein durchaus vernünftigeres Vorhaben an, wohl wissend, dass es mit Hauruck-Methoden nicht funktionieren kann. Und 800 Kilowatt nur für elektrische Heizung auszugeben, finde ich heftig. Aber was soll man machen, wenn die Zentralheizung ausfällt? Mit elektrischen Heizkörpern alleine würde ich jedenfalls die Zimmer nicht warm bekommen. Und eine Wärmepumpe, wie sie Herr Minister Habeck vorschlug, lässt im Winter nur Kälte. Dann funktioniert das bei entsprechend kaltem Wetter nur mit modifizierten elektrischen Heizkörpern mit ihrem entsprechend hohen Verbrauch. Wollen wir hoffen, dass uns nicht auch noch der Gashahn zugedreht wird. Im Endeffekt wird eine Mischung der Energiequellen für Heizung und Warmwasser wohl praxistauglich.
Mich interessiert das Thema Energie auch, aber reizen tut mich ebenfalls das Thema Recht. Und deshalb habe ich versucht, ein bisschen zum von Herrn Bratmöller dargelegten Sachverhalt zu recherchieren. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei den angesprochenen Anweisungen des grünen Wirtschaftsministers um die sogenannte Kurzfrist-Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Zum Glück hat dieses Wort Monstrum auch ein Kürzel, nämlich NCUMA-V. Ich konnte dort jedoch keine verbindliche Norm erkennen, die einen Heizungsbetrieb irgendwie verpflichtet, das heißt Wassernetz unter einer bestimmten Temperatur zu halten. Ganz im Gegenteil eigentlich. In der Begründung der Verordnung heißt es nämlich ausdrücklich, und ich darf zitieren, die Warmwassertemperaturen sind in zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen auf das Niveau zu beschränken, das nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich ist, um ein Gesundheitsrisiko durch Legionellen in der Trinkwasserinstallation zu vermeiden. Und das gilt für Nichtwohnanlagen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei Wohnanlagen umso strenger gelten würde. Ich kenne mich zudem mit dem deutschen Rechtsetzungsverfahren auch ein wenig aus und weiß, dass die Bürokratie zwar lästig ist, aber durchaus nützlich sein kann. Bei dem Entwurf solcher Normen werden nämlich in der Regel alle Stakeholder gehört oder können Stellungnahmen einschicken. Also wird jemand auch die Empfehlungen des Umweltbundesamtes zur Vermeidung des Legionella-Befalls gekannt haben. Im Ernstfall hilft natürlich auch eine einstweilige Verfügung, zumal es um eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit geht. Anzunehmen ist, dass jemand vor Gericht eine zumindest vorläufige Aussetzung der Verpflichtung beantragt hat. Weil ich da auch nicht fündig wurde, habe ich irgendwie und irgendwo den Eindruck, dass in diesem Fall jemand katholischer war als der Papst und wohl eine Äußerung des Ministers etwas zu eng ausgelegt hat. Eventuell auch, um Kosten zu sparen. Aber im Nachhinein betrachtet ist schon schade, dass sie so viel Geld bezahlen mussten. Zu den Wärmepumpen weiß ich nur, dass die zwar auch im Winter effizient, aber teilweise auch sehr teuer sind und der Einbau nicht immer Sinn macht. Solche Kosten müssen und dürfen natürlich nicht allen zugemutet werden. Mit Gas zu heizen wird aber auch immer teurer. Und wenn der Iran-Krieg nicht bald zu Ende ist, werden wir wohl wieder alle im Kalten hocken. Nun aber zu einem anderen Hörerbrief von Herrn Lutz Winkler. Er schickt uns auch ein tolles Naturfoto. Wenn Sie das selbst geschossen haben, Herr Winkler, sollten Sie niemals im Ernst bei Geo oder anderen naturwissenschaftlichen Magazinen anfragen, ob Sie nicht so etwas gebrauchen können. Wirklich super gut gelungen. Unser Hörer schreibt Folgendes.
Nun habe ich mich im letzten Hörerbrief über das kalte Wetter beklagt. Und pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang zog bei uns der Frühling ein. Mit Temperaturen bis 15 Grad Celsius und tageweisen Sonnenschein. Heute ist es wieder etwas kühler und es fängt an zu regnen, was aber auch schon wieder nötig ist. Vielen Dank für Ihre Sendungen, die immer noch sehr gut und zuverlässig zu hören sind. Interessant war für mich der Bericht über die Weinstraße von Pachelbach. Als Marketingelement sind solche Weinstraßen sehr hilfreich, besonders wenn Aktionen über den Wein in solchen Gebieten stattfinden. In Deutschland wird über einen nachlassenden Weinverbrauch berichtet. Junge Menschen würden immer weniger Alkohol trinken, was sich neben dem sinkenden Bierabsatz auch im sinkenden Absatz von Wein bemerkbar macht. Daher konzentrieren sich die Weingüter auf das Segment der alkoholfreien Weine. Ich war da am Anfang auch sehr skeptisch, aber ich wurde überzeugt. Nicht die Flasche alkoholfreier Wein aus dem Supermarkt, sondern direkt von einem Winzer. Es muss nicht immer sein, aber wenn wir in geselliger Runde sitzen und jemand noch Auto fahren muss, dann ist das eine gute Alternative. Wie sieht es eigentlich mit dem Alkoholverbrauch in Rumänien aus? Sinkt dieser auch?
Der Konsum geht auch bei uns hier zurück, was eigentlich nicht schlecht ist, denn Rumänien bleibt diesbezüglich Europas Spitzenreiter. Im Jahr 2023 trank ein erwachsener Rumäne im Schnitt 12,3 Liter reinen Alkohol, deutlich mehr als der Durchschnitt in der Europäischen Union und der OECD von rund 8,5 Litern. Auffällig ist dabei nicht nur, wie viel getrunken wird, sondern auch, wie getrunken wird. Laut einem OECD-Bericht weisen 11% der Bevölkerung einen episodisch exzessiven Konsum auf. Sie trinken, anders gesagt, in kurzer Zeit sehr große Mengen. Damit liegt Rumänien im gesamten OECD-Raum an der Spitze. Betroffen sind rund 20% der Männer und 2% der Frauen. Gleichzeitig zeichnen die neuesten Daten des rumänischen Statistikamtes INS ein etwas differenzierteres Bild. Denn für 2024 wird ein Rückgang des durchschnittlichen Alkoholkonsums pro Kopf um 3,3% im Vergleich zum Vorjahr gemeldet. Vor allem der Weinkonsum sinkt um etwa 1,4 Liter pro Einwohner. Spirituosen gehen um rund 0,3 Liter zurück, während Bier weitgehend stabil bleibt. Nach Jahren stetiger Zunahme ist das ein kleiner, aber bemerkenswerter Gegentrend. Der sogenannte OECD-Gesundheitsbericht betont allerdings, dass Rumänien weiterhin keine nationale Alkoholstrategie hat. Alkohol bleibt leicht erhältlich, etwa auch an Tankstellen. Und das könnte heißen, dass der Rückgang vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass der Fusel teurer geworden ist. Zudem ist aus dem OECD-Bericht nicht ersichtlich, ob auch der Konsum von steuerlich nicht erfasstem Alkohol ins Gewicht fiel. Denn auf dem Land brennen viele den eigenen Schnaps bzw. kälten den eigenen Wein. Mit diesem eher unerfreulichen Bild will ich für heute Schluss machen. Ich bin Alex Gröblacher. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Ich melde mich nächste Woche zum letzten Mal in diesem Frühling aus dem Studio des Funkbriefkastens. Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.